Ich bin froh, aus den Medien rauszuhören, dass es offensichtlich ganz viele Leute gibt, die sich Gedanken machen. Mich freut die Flyer-Aktion an der Brücke, mich freut die Präsenz, die die Gruppe zeigt. Und ich wünsche mir natürlich sehr, sehr, sehr den Erhalt der Bremer Brücke und dass da ganz viele schlaue Menschen auf ganz viele gute Gedanken kommen, die uns unser Wohnzimmer erhalten.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Das Brückengeflüster nach dem 4:2-Sieg des VfL Osnabrück gegen Unterhaching. Und wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Heute geht es um das Thema Stadion. Und wir haben zwei Gäste eingeladen, die im Stadion waren am Wochenende und möchten mit Ihnen sprechen über den Mythos Bremer Brücke und vor allem auch, was diesen Mythos ausmacht. Denn das sind ja nicht nur die Steine, sondern auch die Menschen darin. Und deswegen haben wir eingeladen Melanie Priesnitz. Sie ist Lehrerin und Mitglied der Faninitiative Löwenpudel und sie war am Wochenende mit einem sehr besonderen Menschen im Stadion, nämlich sie hat Gerhild Girschner begleitet. Tante Gerhild, wir sprechen nachher noch über Sie, aber grüßen Sie jetzt schon gleich mal zu Beginn. Sie ist nämlich gespannt und will sich das Brückengeflüster anhören und da freuen wir uns ganz, ganz tüchtig drauf. Ja, und wir haben Jan-Philipp Witzelkowski von der Initiative Mythos Bremer Brücke erhalten. Und auf dieses Erhalten, hat er gerade gesagt, legt er auch sehr, sehr großen Wert, dass das dabei ist, weil es im Moment ja ein großes Thema ist. Er ist Fan und war auf der Ostkurve gestanden am Wochenende beim Sieg des VfL und er ist auch Bauingenieur, also sprich, wir können mit ihm nachher noch auch mal über die Pläne sprechen, die er sich auch angeguckt hat aus der Vorlage, die der Finanzausschuss in der vergangenen Woche vorgelegt bekommen hat. Ja, und da freuen wir uns natürlich richtig drauf auf dieses Gespräch, sagen Hallo und herzlich willkommen auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wollen jetzt erstmal einsteigen. Melanie, mit dir. Du warst im Stadion auf der Nord und wie groß war denn die Erleichterung nach diesem Sieg, bei dem es der VfL dann doch spannend gemacht hat?
Ja, sehr groß, sehr groß. Also man hätte es sich kaum vorstellen mögen, was passiert wäre, wenn wir in Unterzahl verloren hätten. Also das ist, glaube ich, jedem durch den Kopf gegangen, was da passiert. Und dass das an uns vorbeigelaufen ist, das war schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, man hat die Erleichterung auch im Stadion gemerkt. Also die Stimmung war grandios und die Leute haben gefeiert. Und ich glaube, es war jeder sehr, sehr glücklich.
Jan-Philipp, du bist zugeschaltet aus Berlin. Warst in der Ostkurve, aber wie ja immer, nehme ich an, oder wie häufig, und hast dieses Spiel verfolgt. Sag du doch mal, wie groß war der Stein bei dir und bei denen, die um dich herum standen? Hat man es plumpsen hören?
Ich glaube, der Stein war sehr groß. Zumindest ich für meinen Teil kann das definitiv behaupten von mir. Ich habe im Nachhinein überlegt. Ich habe selten so befreit gejubelt in den letzten Wochen. Da gab es sowieso nichts zu bejubeln, aber auch gegen Ende der Saison. Das 4:2, da ist eine ganz große Last von mir und auch allen Umstehenden abgefallen. Und ich würde sagen, für mich war der Jubel beim 4:2 nochmal viel emotionaler als beim 3:2, weil das 3:2, das haben wir uns erkämpft. Und das 4:2 ist für mich jetzt so ein, ja, wie so ein optimistischer Blick in die Zukunft einfach, dass es in den nächsten Wochen jetzt deutlich besser wird als zu Saisonbeginn.
Jan-Philipp, aber sag mir trotzdem nochmal, ihr wart ja hinten in der Ost gestanden und habt dann das 3:2 auch aus nächster Nähe gesehen, den, ich sag mal so, am souveränsten verwandelten Elfmeter der VfL-Geschichte von Dave Gnase. Das war ja schon auch glücklich. Also er hatte hinterher auch selber drüber gelacht und hat es ja auch nur gesagt, deswegen kann man das auch so sagen. Ich habe auf jeden Fall schon ganz oft viel besser geschossen und als der Ball den Fuß verlassen hat, hatte ich wirklich ein schlechtes Gefühl und war dann mega erleichtert, als er drin war. Vielleicht musste sowas auch mal sein, dass man einfach auch mal dieses Glück gebraucht hat, um dann einfach auch mal durchzuschnaufen und zu sagen, boah, der Bock ist umgestoßen.
Ja, also ich stand sehr weit unten in der Ostkurve und habe zunächst nur gehört, wie der Unterhachinger Torwart an dem Ball dran war. Dachte schon, oh Scheiße, was passiert jetzt? Das kann doch nicht sein, dass wir den jetzt nicht reinmachen. Aber dann haben alle weiter oben angefangen zu jubeln und dann gab es kein Halten mehr. Und wie du sagst, also das musste einfach sein, dass der da reinging.
Melanie, ich glaube, es musste nicht nur sein, das war auch von vornherein so geplant, denn Ja, Gerhild war da.
Ja, genau. Gerhild war da, hat eine überragende Bilanz beim VfL. So. Also, wenn Gerhild da ist, gewinnt der VfL so gut wie immer. Und sie war auch bei 90+6 im Stadion anwesend, also hat den Löwenpool bekommen, ja sowieso. Aber war da auch da und hat auch kurz vor Ende gesagt, nee, nee, nicht nach Hause gehen, hier liegt noch was in der Luft. Also auch dieses 4-2 war mit Ansage. Sie sagte heute aber richtig, im Stadion begleitet hat sie diesmal allerdings mehr Anke Busiek als ich, das muss ich sagen.
Gut. Dann grüßen wir die auch noch.
Genau, die grüßen wir auf jeden Fall. Ja, Gerhild hat sich unglaublich gefreut. Ne? Also das Tor hat Chancy McCullough geschossen, das 1-0. Das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Das ist der Lieblingsspieler von Gerhild. Das ist ganz toll, dass er wieder da ist. Und ja, immer wenn Gerhild da ist, schießt Chancy McCullough das 1-0. Also auch die Verbindung möchte ich hier mal mitteilen. Vielleicht kann man damit arbeiten.
Ja, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und wir sprechen nachher gleich noch mal ein bisschen intensiver auch über Gerhild und über den Löwenpudel und über die Initiative. Ja, aber lass uns doch vielleicht erstmal noch mal ganz kurz auch euch vorstellen und ja in eure Biografien ein bisschen reintauchen. Wie seid ihr zum VfL gekommen? Wie ist es? Warum seid ihr auch beim VfL geblieben, Jan Philipp? Vielleicht auch die Frage an dich, denn wenn man in Berlin studiert und arbeitet, dann ist es ja nicht selbstverständlich, dass man regelmäßig dann wie mal wieder zurückkommt. Aber offensichtlich hat dich dieser Mythos Bremer Brücke und der VfL nicht losgelassen.
Definitiv hat er das nicht. Ich bin, ja, wie viele, als kleiner Junge irgendwann zum VfL gekommen. Gestartet übrigens mit einer Niederlage. Auch das hat mich nicht abgehalten, davon VfL-Fan zu werden. Das war damals ein 1-3 gegen KFC Uerdingen. Und im Anschluss hatte mich das VfL-Fieber infiziert. Das hat sich dann noch ein paar Jährchen auf der alten Nordkurve hingezogen, bis ich dann in die Ost gewechselt bin, wie wahrscheinlich auch so viele. Und ja, da bin ich heimisch geworden. Und der Verein hat mich bis heute nicht mehr losgelassen. Und wenn wir ehrlich sind, gehört ja auch dieses Auf und Ab des VfLs mit all der Tragik, die da leider auch zugehört, auch irgendwie dazu. Und das ist auch ein Teil, warum wir diesen Verein so lieben und ist sicherlich auch ein Teil, der den Mythos rund um den Verein, aber auch das Stadion ausmacht.
Kannst du es jahreszeitentechnisch eingrenzen, wann so das erste Spiel war, so ungefähr, also dieses 1-3?
Das war 2005, der VfL hat damals noch um den Aufstieg gespielt, müsste das vorletzte Saison Heimspiel gewesen sein. Mit dem Aufstieg hat es damals nicht geklappt, aber dann 2 Jahre später mit dem 2-1 gegen Rot-Weiß Aalen.
Also die erste Ära von Wollitz, glaube ich, dann schon als Trainer beim VfL gewesen. Ne? Da war er gerade als junger Trainer mit am Start und hat den Anlauf genommen, bevor 2007 dieser ja durchaus auch geschichtsgeträchtige Aufstieg, einer von so vielen.
Übrigens mein erstes Spiel auf der Pressetribüne beim VfL, das Aufstiegsspiel damals. Ja, Melanie. Jan Philipp hat es gerade gesagt, wie so viele auf der Nord die Karriere begonnen als Kind. Ja, kannst du auch unterschreiben, ne?
Ja, genau. Also es war bei mir genauso. Ich bin auch als Kleinkind schon mit meinem Vater durch den Matsch der alten Nord gestapft. Und ja, und damit ging es los. Später in der Jugend eine heiße Ostkurvenphase. Ja, dann aus privaten Gründen eher weniger VfL und seit ungefähr 10 Jahren bin ich mit meiner besten Freundin wieder ins Stadion gegangen. Auf die Nord sind wir gegangen und da sind wir jetzt einen ganzen Haufen netter Leute um uns rum. Unter anderem besagte Anke Busiek, von der ich dann die Gerhild-Geschichte erfahren durfte. Ja, genau. Also das sind so die Randdaten.
Auf der Nord am Samstag wahrscheinlich einigermaßen im Schatten gewesen, was angesichts der 30 Grad ja gar nicht schlecht war, glaube ich. Jan Philipp, dir ging es anders. Beschreib doch mal ein bisschen, wie das ist, wenn einem die Sonne so komplett ins Gesicht ballert, im Gegensatz zu sonst, wo man sich ja dann doch unterm Dach ein bisschen verstecken kann. Aber man ja trotzdem versuchen muss, oder was heißt muss, versuchen will, die Mannschaft zu unterstützen. Das ist bestimmt anstrengender als sonst.
Definitiv. Also da habe ich mich vor der Saison auch schon etwas gewundert, dass alle immer vom bösen Winter gesprochen haben, auf den sie alle keine Lust haben. Ich glaube, der Herbst kann sehr angenehm werden, jetzt nach 3 Spielen, wo wir mehr oder weniger die ganze Zeit in der Sonne brutzeln durften. Gegen Freiburg war es ja zumindest zu Beginn noch etwas bewölkt. das ist schon fordernd für jeden, der da in der Ostkurve die Mannschaft nach vorne schreit. Und ja, ich hoffe, dass jetzt im September der Herbst sich so langsam einläutet und wir vielleicht nicht mehr so viel Kraft lassen müssen in der Sonne und die Kraft auch wieder voll in die Unterstützung der Mannschaft dort geben können.
Ja, genau. Also Sonne ist ja das Stichwort, wenn ich wohl mal mit Gerhild im Stadion ist. Also wir haben ja, ansonsten sitze ich auf der Nord, habe ich ja gerade gesagt, und die meisten Bereiche sind überdacht. Wenn man unten bei den Rolliplätzen steht, da hat man das, was jetzt gerade in der Ost ist, immer. Ne? Also Regen und Sonne, da knallt es ganz schön. Also da ist man da und ohne Hut, ja, ist es da ganz, ganz schlimm. Und wenn wir heute über Baumaßnahmen sprechen, vielleicht gibt es ja auch noch die ein oder andere Idee, wie man das anders lösen kann. Ich erlebe da im Moment schon viel Ratlosigkeit, was das angeht. Aber wenn man schon dabei ist, gäbe es da ja vielleicht eine Lösung für, dass man irgendwie zusieht, dass da unten irgendwas gestartet wird. Und wenn in der Ost dann wieder alle unterm Dach sind und wieder alle Wind und Wetter nicht abbekommen, dann wäre es ja auch super, wenn das auch für die Rollifahrer gelten würde.
Soweit ich weiß, gibt es in der Skizze auch so Richtung Westen da zumindest was so grob vorgesehen ist. Wäre ja vielleicht auch sogar, wenn man die Sonne so im Blick hat, gar keine schlechte Ecke, weil dann halt da die Sonneneinstrahlung so rein physikalisch-geometrisch, wenn es ein Dach gibt, nicht vorhanden ist. Auf jeden Fall ein Punkt, den man auf jeden Fall weiter noch beachten kann. Das kann man definitiv sagen.
Wie wird jetzt denn im Moment, Jan-Philipp, merkst du das um dich herum, dass da mehr Mützenträger auf einmal unterwegs sind? Oder ist man dann doch vielleicht erstmal noch mal ein bisschen überrascht jetzt gewesen, weil man, als es vorm Spiel war, es ja dann doch etwas bewölkter. Wie wird damit umgegangen gerade?
Vielleicht sind die Leute um mich herum auch nicht ganz so hitzeempfindlich wie ich, aber einen Unterschied merke ich zumindest vor dem Spiel tatsächlich nicht. Nach dem Spiel sind alle dann doch ziemlich K.O., das merkt man auf jeden Fall.
Ja. Und Melanie, du hast gesagt, du hast sogar mal eine Initiative gestartet, Thema Sonnencreme vielleicht Spender aufstellen zu lassen, oder? Wäre das was?
Naja, eine Initiative gestartet ist so wenig.
Oder eine Anfrage.
Genau, so. Auf Anfrage und Idee einer anderen Person, aber ja. Das ist ja genau, wie es jetzt während der EM in den Stadien war, dass es auch ganz cool wäre, an der Bremer Brücke Sonnencremespender zu haben. Das ist damals verworfen worden, aber jetzt aus aktuellem Anlass kann man das ja vielleicht nochmal ins Auge fassen. Dass auf jeden Fall Sonnencreme, haben wir erlebt, so als Randnotiz, war sehr begehrt am Samstag an der Brücke.
Also jeder, der eine dabei hatte, war auf einmal Mittelpunkt einer kleinen Traube.
So.
Letzte Frage vielleicht zum aktuellen Stand an euch beide. Wie nehmt ihr denn gerade die Stimmung und die Lautstärke wahr? Also konkret meint ihr, dass das fehlende Dach über der Ost irgendeine Auswirkung hat, dass es irgendwie leiser oder lauter ist als sonst?
Also ich glaube, Melanie kann das mit ihrem Standpunkt oder auch ihrem Sitzplatz besser beantworten als ich. Ich stand aber bei dem Spiel gegen Aue sehr weit am Rand der Ostkurve. Und muss sagen, dass dort wenig bis gar nichts aus dem Mittelteil ankam. Und ich glaube, dass das vielleicht auch auf der Nord vernehmbar ist, dass dort die Lautstärke insgesamt etwas leiser ist. Jetzt bei den anderen Spielen, wo ich wieder in der Mitte stand, ist das, würde ich sagen, kein Unterschied zu den üblichen Spielen. Aber Melanie hat da vielleicht einen anderen Eindruck.
Ja, Melanie hat in der Tat den Eindruck, dass es viel lauter ist. Also ich höre viel mehr. Und also nicht gedämpft durch das Dach halt, ne? Und habe das Gefühl, dass das mehr durchdringt. War in dem Zuge auch total begeistert von der Choreo beim letzten Mal. Also das war ja, ich sag mal, den Standort optimal genutzt und die neuen Bedingungen. Das war so ein richtiges Hallo wach und dann die Lautstärke hinterher, das war schon eindrucksvoll. Also es war nochmal aus meiner Sicht, auch wenn ich erst gedacht habe, ach Mensch, unser Dach und was ist denn da los, schon nochmal so ein ganz anderes Flair, fand ich.
Wie ist denn überhaupt im Moment dieser Blick? Also mir fällt selber immer wieder auf, ich kenne ja das Stadion jetzt auch schon ein paar Jahre, wenn man reinkommt, ist es ungewohnt immer noch, obwohl es ja jetzt schon ein paar Monate so ist, natürlich mit der Sommerpause dazwischen ein paar Wochen so ist, aber man guckt erst noch mal ein bisschen, ne? Oder?
Ja, man guckt, das ist ungewohnt, aber Also eigentlich jeder, der es das erste Mal sieht, sagt, wie cool ist das denn? Mhm. Also es sieht schon sehr ursprünglich aus. Und ja, also wie gesagt, das sind natürlich Qualitäts- oder Bequemlichkeitssachen. Ne? Also dass man natürlich sagt, man möchte vor Wetter geschützt werden. Und es gefallen natürlich auch wieder Sachen ein, dass man früher, in Anführungszeichen, als wir dann als Kinder alle angefangen haben, war es ja normal, ne? Also es ist ja auch so. Also auch so ein bisschen zurück, back to the roots, ne? Und zurück durch die Zeit, also auch ganz spannend.
Es sind schon so alte Nord-Vibes, ne? Das kann man ja definitiv sagen. Mit diesen, genau, auch mit diesen Banden da oben dran noch, so diesen Sponsorendingern. Das ist ja, sah wirklich genauso aus damals.
Ja, genau, ist mir auch aufgefallen.
Cool. Ich finde, die Ansicht der Ostkurve ist phänomenal im Moment. Insbesondere auch die Rückwand mit der lila-weiß-Bemalung, die jetzt zur Geltung kommt, was immer sehr im Schatten lag. Also es ist wirklich ein wunderschöner Anblick gerade und fast schon schade, dass das Dach nicht früher ab war. Zumindest was das Optische angeht. Die weiteren Sachen, die damit einhergehen, das werden wir sicherlich gleich nochmal besprechen. Die sind natürlich nicht so schön.
Und vielleicht dann auch noch, also gefährlich, ne? Die Aussage auf Wiedervorlage so im Dezember könnte auch nochmal spannend werden, wenn es dann doch nochmal regnet. Aber gut, was du ja gesagt hast, das Optische, da wird es definitiv keine Einbrüche geben.
Ich finde eigentlich die Überleitung jetzt ganz gut, mal zu sprechen über, was ist denn ohne Dach? Was ist denn, wenn jetzt wieder ein Dach draufkommt? Und wie soll das gestaltet werden? Denn das muss ja das Ziel sein, dass nicht nur da wieder ein Dach draufkommt, sondern dass man eben dieses Stadion jetzt saniert, der Reihe nach, beziehungsweise die drei Tribünenteile vor allem, denn dieser besagte Holzleimbinder, der ja vor einiger Zeit dafür gesorgt hat, dass dieses Dach dann in der Ostkurve doch etwas schneller abgedeckt worden oder sehr schnell abgedeckt worden ist, ist ja auch in der Westkurve, in der Südkurve verbaut. Jan-Philipp, vielleicht du erstmal als Bauingenieur, hast du dir die Pläne schon mal angeguckt, die in dieser Vorlage sind und was sagst du denn dazu?
Natürlich, sobald die Ratsvorlage online war, habe ich mir das natürlich intensiv durchgearbeitet oder durchgeschaut. Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit dem, was da aktuell geplant ist oder entworfen wurde, nachdem man zunächst so ein paar Dinge vernommen hat, die aus Fansicht sicherlich streitbar waren. Ich denke da als allererstes an Stehplätze in der West. Das war ein Thema, was sehr emotional diskutiert wurde. Flutlichtmasten war auch ein großes Thema. Das ist in der Vorlage jetzt zumindest dargestellt, dass Teile erhalten werden können. Ich bin auch relativ optimistisch, dass alle erhalten werden können. Da kann man auf jeden Fall ja zufrieden sein mit dem, was da jetzt veröffentlicht wurde. Ich denke, wir müssen da für Sorge tragen, gerade als Fans, auch dass, wenn es dann in die weiteren Planungsschritte geht, dass nochmal ja im Detail auch fanfreundlich gestaltet wird. Aber die großen Punkte, das gefällt mir, was ich aktuell sehe.
Die Stehplätze in der West, die waren ursprünglich ja, du hast es gerade angesprochen, nicht unbedingt vorgesehen. Michael Welling, der Geschäftsführer des VfL, der Finanzgeschäftsführer, war ja einmal auch bei uns hier im Podcast, hat es ausgeführt, warum. Und danach gab es dann ja wohl auch einige Gespräche, auch unter anderem mit den Fans, die dann dazu geführt haben, dass man gesagt hat, na, vielleicht kriegt man sie ja doch noch unter. Das scheint auch so zu sein. Aber vielleicht auch Jan-Philipp mal dieses Thema Flutlichtmasten, dass man auch denjenigen erklärt, die jetzt sagen, warum Flutlichtmast, warum ist das so emotional? Aus Fansicht mal erklärt, was da dahinter steckt. Es hat ja auch was mit diesem Flair zu tun, dieser Bremer Brücke. Wenn man in diesen Stadtteil Schinkel hineingeht und diese Masten sich erheben sieht, vielleicht kannst du den nochmal viel besser beschreiben, was da die Emotionalität ist.
Also die Flutlichtmasten sind gerade für mich als Kind des Landkreises, das immer aus Richtung Belm über die Bremer Straße zum Stadion gekommen ist früher, eine totale Landmarke, die ich mit dem Besuch eines VfL-Spiels verbinde. Es gibt dann irgendwann den Moment, wenn man jetzt auf Höhe der Tankstelle so um die Ecke kommt und dann den Blick nach unten hat und dann sieht man die Flutlichtmasten und im besten Fall strahlen sie dann noch, weil es Freitagabend ist, Flutlichtspiel in der zweiten Liga. Das ist einfach eine Verbindung, die ist bei mir persönlich so tief drin, dass ja, die wird nicht wegzukriegen sein. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, die, die ihre Anreise zum Stadion schon mit diesen Flutlichtmasten verbinden. Und dann haben wir natürlich legendäre Flutlichtspiele auch gehabt an der Bremer Brücke, wo diese Masten natürlich auch immer wieder verbunden sind mit den Spielszenen, die man vielleicht noch vor Augen hat oder auch mit ja, den großen Pokalschlachten, die wir geschlagen haben. Das ist einfach ja, nicht nur ein funktionales Objekt, sondern es ist einfach ein Teil der Identität dieses Stadions und auch ein Teil der Identität und Geschichte des Vereins. Und gerade deshalb sind die unbedingt zu erhalten. Mhm.
Auch technisch, weil also ich habe ja gehört, dass wenn das jetzt alles neu gemacht wird, dass wahrscheinlich die Flutlichter für das Feld ja ans Dach kommen sollen, ans Neue dann. Habt ihr da auch vielleicht Ambitionen, dass man sagt, aber wir wollen die großen Lampen oben schon auch anschalten? Weil also ich, das Bild, wenn die leuchten, ist ja tatsächlich sensationell. Es gibt so viele schöne Fotos davon, die auch diese Fußballatmosphäre transportieren. Kollege war einmal tatsächlich, als man es noch durfte, auf dem Dach des Ostbunkers oben und hat von dort dann rüber geguckt, wie das von da aussieht. Das ist Wahnsinn einfach, ne?
Absolut. Ich glaube, dass ein guter Kompromiss sein kann, eine Kombination zu schaffen. Flutlichter an den Dächern, die im Wesentlichen die Lichtstärke herstellen, die man für Fernsehübertragung braucht. Und dann natürlich trotzdem mit Leuchten bestückte Masten, die eben analog zu dem Flutlicht auch angeschaltet werden, die vielleicht keine wirkliche Funktion mehr haben, aber trotzdem noch so hell leuchten, dass man sie eben als Flutlichtmasten wahrnimmt. Und ja, diese Atmosphäre einfach erhalten können.
Hm. Melanie, wenn wir so mal die Grundoptionen angucken, die es gerade gibt, Bremer Brücke sanieren, also drei Tribünen im Prinzip komplett neu bauen, muss man ja auch sagen. Also es ist ja nicht nur sanieren, sondern im Prinzip kommen ja drei Tribünen komplett neu, wenn die aktuellen Planungen umgesetzt werden. Im Vergleich zu den beiden anderen Optionen, Neubau grüne Wiese oder ja, ich sag's jetzt mal stumpf, weiter Flickschusterei, also nur das Nötigste machen und gucken, dass uns der Laden halt nicht auseinanderfällt, bis er zwangsläufig auseinanderfällt. Ist das denn richtig, was gerade passiert, dass man auf jeden Fall auf den Standort an der Bremer Brücke setzt, wo man noch sagen könnte, pro Neubau, dann kann man auch ganz andere Sachen vielleicht noch gestalten und ist nicht so beengt, wie es halt nun mal mitten im Schinkel logischerweise ist?
Ja, ich finde, das ist eine ganz divergente Geschichte, weil ich glaube, emotional jeder VfL-Fan möchte das Stadion erhalten. Das gehört zur Identität, das ist Emotion, das ist ja, das ist VfL-Vergangenheit, das ist Zuhause. Ne? Das ist das Wohnzimmer, wird ja oft benutzt. Und wenn ich ins Stadion komme, ist das für mich Wochenende. So, dann geht's los. Ne? Es ist was ganz Emotionales. Und ich mag mir das Stadion auf der grünen Wiese nicht vorstellen. Die andere Seite ist natürlich, es stehen immer höhere Summen im Raum, ne? Das muss man ganz klar sagen. Und wenn man so eine Ratsentscheidung anguckt, dann sind da natürlich auch Leute, die jetzt nicht VfL-Fans sind. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man in so einer Stadt wohnt, wo seit Jahren der kaputte Neumarkt zum Beispiel Thema ist, dass man echt schluckt und denkt, das will ich nicht. Also ich denke, so als Vertreter im Rat, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Und ich bin so dankbar, dass auch nochmal vielleicht an Jan Philipp hier stellvertretend, für diese Initiative. Weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man eine Gruppe von Leuten hat, die sich damit auseinandersetzen, die wirklich die Fansicht vertreten, die wirklich das Emotionale vertreten, die Ahnung haben. Ich bin ganz glücklich, dass Experten drin sitzen. Also Jan Philipp und ich lernen uns jetzt hier kennen und ich finde es ganz großartig, dass da Leute drin sitzen in dieser Gruppe, die wirklich Ahnung haben, auch vom Sachinhalt. Und wo man weiß, okay, man schickt da gute Leute hin, die sich damit auseinandersetzen, die wirklich für das kämpfen, was der Fan möchte, was das VfL-Herz möchte. Und dann, sag ich mal, muss man wirklich gucken, was geht. Ne? Und der Punkt ist ja, falls es dann aus irgendeinem Grund nicht gehen sollte, weil diese Gruppe und alle Leute, die dranhängen, und da möchte ich auch durchaus die VfL-Verantwortlichen mit einbeziehen, weil da hätte ich in der Vergangenheit bei Vertretern schon deutlich ein schlechteres Gefühl gehabt, wie diese Sache gelöst wird, dann vertraue ich der Sache deutlich mehr als wenn es einfach nur eine Ratsentscheidung gewesen wäre. Und ich bin froh, aus den Medien rauszuhören, dass es offensichtlich ganz viele Leute gibt, die sich Gedanken machen. Mich freut die Flyer-Aktion an der Brücke, mich freut die Präsenz, die die Gruppe zeigt. Und ich wünsche mir natürlich sehr, sehr, sehr den Erhalt der Bremer Brücke und dass da ganz viele schlaue Menschen auf ganz viele gute Gedanken kommen, die uns unser Wohnzimmer erhalten.
Das wäre fast schon ein Schlusswort gewesen, wenn wir nicht mittendrin noch sind. Und da können wir auch gar nicht aufhören. Aber ein schönes Plädoyer natürlich. Jan-Philipp, du hast diese Flyer-Aktion mitgestaltet. Erzähl doch mal vielleicht ganz kurz, du warst am Samstag vorm Stadion gestanden und hast vor dem Spiel Flyer verteilt, auf denen nochmal auch ein Appell und auch eine Begründung steht, warum die Initiative Mythos Bremer Brücke erhalten mit dem Zusatz auch so wichtig ist.
Genau, wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir jetzt unter dem Eindruck der Ratsvorlage, aber eben auch der Verschiebung der Behandlung im Finanzausschuss nochmal tätig werden können und das in unseren Augen auch etwas verzerrte Stimmungsbild, was sich so im Internet zeigt, vielleicht etwas zurechtrücken können und haben dann uns überlegt, mit mehreren tausend Flyern am Spieltag aufzuschlagen und die nochmal zu verteilen, mit den Leuten noch ins Gespräch zu kommen. Und ich muss sagen, das Feedback war wirklich überragend positiv. Ich war hinter der Südkurve ab etwa 2 Stunden vor dem Spiel bis 20 Minuten vor Anpfiff und es gab negative Stimmen für den Erhalt und die Sanierung am jetzigen Standort. Die kann ich wirklich an einer Hand abzählen, dass der allgemeine Eindruck ist, 99% der Stadionbesucher sind definitiv für den Erhalt des Stadions an diesem Standort. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu wissen. Und es ist auch, glaube ich, wichtig für die Vertreter im Stadtrat, das zu wissen, dass das, was im Internet man sich vielleicht erlesen kann als vermeintliches Stimmungsbild unter den Fans, dass das in diesem Fall auf jeden Fall nicht die Realität abbildet und das nicht nur differenzierter darstellt, sondern eigentlich komplett gegenteilig, wenn man sich so manche Foren durchliest, dass wirklich die absolute Mehrheit für den Erhalt ist.
Eigentlich müsste man ja, Jan-Philipp, fast mal jedem, der das gar nicht kennt, die Bremer Brücke, ist ja auch ganz spannend, weil bei Katharina Pötter war es ja im Prinzip auch so. Die hatte mit Fußball relativ wenig am Hut und irgendwann war sie dann mal da und hat irgendwie festgestellt, ja, ich habe jetzt keine Ahnung von Fußball, aber irgendwie ist das ja schon ganz cool hier und die Leute sind gut drauf. Eigentlich müsste man ja jedem mal empfehlen, idealerweise fast schon zu Fuß vom Berliner Platz oder von meinetwegen von der Q1-Tankstelle zum Stadion zu laufen und sich die Leute anzugucken und zu sehen, was da passiert, oder? Weil dann sieht man ja, glaube ich, schon, was dieses Stadion mitten im Schinkel auch ausmacht. Nämlich nicht nur irgendwie Profifußball wie in 56 verschiedenen bundesweiten Standorten auch, wo Mannschaften spielen, die halt in bundesweiten Spielklassen spielen, sondern dieses Leben auch außenrum, auch nach dem Spiel, dass man dann vielleicht zusammen noch mal in die Altstadt weiterzieht, weil es halt geht, weil man locker hinlaufen kann oder mit dem Bus und nicht irgendwie erstmal noch 10 Kilometer überwinden muss von der grünen Wiese. Ne? Ist das nicht auch was, was Osnabrück echt auch unterscheidet von vielen, die dann vielleicht eher wirklich nur dieses reine High-End-Fußball-Kommerzerlebnis verkaufen wollen?
Da hast du absolut recht. Also ich denke mir auch die ganze Zeit, dass viel zu kurz kommt in der öffentlichen Diskussion, dass unser altes Stadion eigentlich ein super Beispiel für die moderne Stadt ist. Es ist fußläufig erreichbar aus dem Zentrum vom Hauptbahnhof. Es gibt Strukturen rund um das Stadion herum, insbesondere mit Gastwirtschaft, die genutzt wird, die von den Besuchern genutzt wird. Es findet einfach eine Verknüpfung statt zwischen der lokalen Gastwirtschaft und einem Event, was dort stattfindet. Das ist genau das, was man in der Stadtplanung ja möchte aktuell, was modern ist. Und eben das komplette Gegenteil wäre ja ein Neubau auf der grünen Wiese. Von daher, wie du sagst, wir können, glaube ich, hier die Einladung aussprechen. Gerne organisieren wir von der Mythos Bremer Brücke erhalten Initiative da auch einen gemeinsamen Gang oder sowas mit den Stadtratsmitgliedern. Das ist ein super Anschauungsbeispiel und ich glaube, jeder, der dann auch noch ein Spiel besucht an der Bremer Brücke, wenn er es nicht sowieso schon getan hat, der wird dann auch absolut überzeugt sein von diesem Standort, dass das der Richtige ist für den VfL und dass auch der Richtige ist für die Stadt Osnabrück, dass er den weiterverfolgen sollte.
Da sprach jetzt viel Fan natürlich heraus, aber auch ein bisschen Stadtplaner, Bauingenieur. Ne? Wie ist das denn aktuell? Musst du oder wenn du das jetzt rein ohne die Fanperspektive als Bauingenieur betrachten würdest, sozusagen, was spricht da noch dafür? Oder würde da schon vielleicht auch nochmal Würdest du dann sagen, da würde ich über die anderen Sachen vielleicht nochmal nachdenken? Oder gibt es trotzdem so viele Punkte, die dann für diesen Standort sprechen? Ein paar hast du ja auch schon genannt.
Ja, also ich glaube, wir müssen da erstmal gucken, was sind die aktuell wichtigen Punkte, die wir betrachten können. Und da ist die allererste gar nicht mal eine Frage, die das Stadion und diese Ausgestaltung angeht, sondern ist es möglich, an einer anderen Stelle zu bauen überhaupt? Das ist nach meinem Kenntnisstand aktuell in Osnabrück nicht der Fall. Mal angenommen, es gäbe diesen anderen Standort, dann kann man verschiedene Kriterien an eine Bewertung legen, die ja auch in der Stadtratsvorlage enthalten ist, diese sogenannte Nutzwertanalyse. Aber einen anderen Standort gibt es Stand jetzt einfach nicht. Das heißt, wir müssen uns ja angucken, was können wir sinnvoll an dem Standort Bremer Brücke tun? Und da ist ja im Ergebnis, jeder kann die Pläne öffentlich ja einsehen, es ist möglich, dort sinnvoll ein Stadion umfassend zu sanieren. Und insbesondere ist es ja auch so, dass man hört immer von oder liest vor allem von maroden Stadion, in das man irgendwie Geld hinterherkippen würde oder so. Das ist ja gar nicht der Fall. Also da kann ich nur jeden einladen, sich diese Vorlage auch mal anzugucken. Es werden 3 Tribünen komplett abgetragen und neu aufgebaut. Das ist nichts anderes, als wenn wir auf der grünen Wiese einen Neubau machen würden. Wir sind natürlich trotzdem in irgendeiner Form im Bestand unterwegs und haben einfach Restriktionen, denen wir uns nicht erwehren können. Da sind zum Beispiel Abstände, sowohl zu Nachbarn als auch zum Spielfeld. Aber das sind Themen, die kann man handeln. Und in dem, ja, oder unter diesen Anforderungen ist dort eine Planung oder ein Entwurf vorgelegt worden, der in meinen Augen sehr sinnvoll ist und auf jeden Fall alle Kriterien erfüllt, die an ein Stadion zu stellen ist. Das kann ein Neubau sicherlich auch erfüllen, aber es scheitert ja schon an dem ersten Punkt, den ich eingangs sagte. Wir haben nirgendwo ein Grundstück für einen Neubau.
Da würden natürlich dann auch noch viele andere Sachen dazukommen. Man müsste ÖPNV umlenken, man hat Erschließungskosten und so weiter, Flächen versiegeln. Das sind ganz viele Themen, die jetzt, glaube ich, hier auch das Ganze sprengen würden. Aber ich hatte eine Sache, haben wir vorhin mal in einem kurzen Vorgespräch mal angesprochen. Da wollte ich dich nochmal dazu fragen. Du hast nämlich gesagt, ja, die Baukosten, die, wenn man sich die anguckt, natürlich, Melanie hat schon gesagt, die sind jetzt nicht ohne. Aber wenn man vergleichbare Stadien dazu nimmt oder vergleichbare Kosten für Stadien, ich glaube, du hast das Beispiel Regensburg genannt, dann liegen die da völlig im Rahmen. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen?
Genau, ich habe das Beispiel Regensburg gewählt, weil das für jedermann anhand öffentlich verfügbarer Daten nachvollziehbar ist. In der Baubranche wird mit dem sogenannten Baukostenindex gearbeitet. Da steht eine Firma hinter, die Geld verdienen möchte mit diesen Zahlen. Das heißt, die sind nicht öffentlich verfügbar. Diese Firma war aber so nett, für 2 Jahre diesen Baukostenindex öffentlich zur Verfügung zu stellen, nämlich das Jahr 2021 und das Jahr 2015. Und wenn man sich jetzt Stadionprojekte aus dem Jahr 2015 anguckt, da kommt man von der Struktur der Tribünen relativ schnell auf Regensburg. Ein anderes Beispiel wäre Zwickau, wobei Zwickau baulich ganz anders ist. Also das ist ja auf Erdwellen errichtet, also eben genau nicht die Situation, die wir gemäß des vorliegenden Entwurfs schaffen werden in Osnabrück. Und dann kann man mit diesem verfügbaren Baukostenindex die Preise, die damals oder die Kosten, die damals in Regensburg sind, einfach hochrechnen. Das ist eine Preisentwicklung von 64,5% Aufschlag auf die Preise seit 2015. Ich glaube, das ist auch wenig überraschend. Jeder nimmt die Diskussion in den Medien auch wahr, gerade insbesondere was Eigenheimbau angeht, kennt bestimmt jeder irgendjemand, der unter diesen Baupreisen auch leidet. Und dort kommt man eben auf Preise, die sehr nah an den Preisen sind, die jetzt oder an den kalkulierten Baukosten, die hier in der Vorlage zu finden sind. Man muss dann natürlich beachten, dass in Regensburg 4 Tribünen neu gebaut wurden. Hier werden nur 3 umfassend saniert. Das kann man ja aber auch, ist ohnehin eine starke Vereinfachung, zurückrechnen. Und dann kommt man ziemlich genau auf einen Wert, der jetzt auch in der Stadtratsvorlage zu finden ist.
Okay. Frage an euch beide. Gerade unter dem Stichwort Mythos Bremer Brücke erhalten. Wenn da neu gebaut wird und es werden jetzt sich ein paar Sachen verändern, also diese Stehplätze sind ja ein ganz gutes Beispiel. Bis jetzt ist eigentlich die ganze Westseite Steher. Künftig wird es so sein, dass die Stehplätze eigentlich nur noch in dieser Kurvenecke sind, zwischen der Südtribüne und der Westkurve, wenn man auf die aktuellen Pläne schaut. Das ist aber nur das eine. Das andere ist, dass es künftig 1700 VIP-Plätze geben soll. Das ist mehr als eine Verdopplung zum aktuellen Stand. Und durchgedrungen ist ja auch schon, dass es überlegt wird, dass man den VIP-Bereich in der Süd sogar zweigeschossig macht. Also VIP-Stapeling haben wir es, glaube ich, letztes Mal genannt, als wir darüber gesprochen haben. Jetzt ist das ja aber schon wichtig, den Charme der Brücke auch zu erhalten. Ne? Das ist ja auch ein Faustpfand, das, wie wir unter anderem am Samstag gesehen haben, Koshinat-Statement, ich rufe es in Erinnerung, vielleicht gewinnst du solche Spiele dann auch nur an der Brücke. Das sollte man sich ja nicht kaputt machen. Ne? Wie seht ihr denn die Baupläne mit Blick auf gerade diesen VIP-Faktor und die Pläne dahingehend?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!